Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Gut, wir sind schon on air.
Come on!
Let's get going. Herzlich willkommen zum Podcast Abteilung Basketball mit mehr Energie dieses Jahr. Per, wir wollen es gleich prominent platzieren. Wir haben eine Neuerung, eine Innovation, einen technischen Durchbruch. Wir sind hier auf der AppleCon. Ich fühle mich wie Tim Cook, der rauskommt mit Rollkragenpullover und ansagt, wir haben jetzt was Neues. Wir haben eine Hörernummer. Eine Hörernummer. Wie in unserem Podcast Abteilung Fußball, der heißt nicht so, aber unser Fußball-Podcast 4:3. Kann man jetzt uns Nachrichten hinterlassen bei diesem Podcast unter der Nummer, ich lese sie hier vor. Mir wurde gesagt, wenn man sie im Podcast vorliest, dann beachtet das niemand, aber ich lese sie trotzdem vor. Es ist die 0151 566 58335 und unter dieser Nummer kann man uns Sprachnachrichten hinterlassen mit Fragen an Per. Vor allen Dingen an Peer, weil an mich werden eher keine gestellt. Und das werden wir in Zukunft einführen. Hallo, guten Morgen erstmal Peer Günther. Und was sagst du zu dieser fantastischen technischen Neuerung?
Basti, das mit der Nummer ist krank. Es gibt nichts, auf was ich mich mehr freue. Ich hoffe, wir werden zahlreich bombardiert. Und mir gefällt deine Energie. Mehr so.
Das schon, ist erstmal, ne? Ich hab's heute irgendwie. So ich bin ein bisschen auf Hustenlösermitteln. Hopped up on Anti-Schnupfen, Anti-Erkältungsmitteln. Du wahrscheinlich mit dem von dir schon oft so formulierten Euroleague direkt in die Vene energetisiert von gestern. Wir hatten gestern einen fetten Spieltag in der Euroleague mit Beteiligung beider deutscher Teams. Ein Sieg, eine Niederlage. Steigen wir doch direkt in medias res ein. Alba gewinnt ihr erstes Euroleague-Spiel der neuen Saison gegen Villeurbanne. Natürlich auch der Gegner, bei dem man sich mit Blick auf den Schedule vorher sagt, ja, das sollte dann vielleicht auch der Heimsieg sein, den man sich so ein bisschen mit einplant. Und sie haben es auch tatsächlich geschafft, das Spiel zu gewinnen. Was ja angesichts der Tatsache, dass sie im BBL-Pokal vorher gegen Kreisheim fast rausgeflogen werden, auch nicht unbedingt zu erwarten war.
Das ist korrekt. Also erstmal ist es quasi obsolet, irgendwie nochmal diese Wunde aufzureißen und in dieses Crailsheim-Spiel einzutauchen. Ich glaube, da belassen es wir einfach dabei, dass wir sagen, liebe Grüße nach Crailsheim. Das hat wirklich Bock gemacht. Genauso wünscht man sich irgendwie den Pokal. Im Zweifel will man ja wahrscheinlich, oder ich zumindest, doch noch Alba Berlin dabei haben, dass es vielleicht irgendwo mal ein spannendes Finale gibt. Aber genauso soll das sein, ja. Die großen Euroleague-Stars kommen dann irgendwie zu dir nach Hause in die Pferde oder in den Kuhstall und dann hast du sie am Rande der Niederlage. Und wenn der tragische Held dann nicht seine drei Freiwürfe daneben geholzt hätte, dann hätte es wirklich auch, glaube ich, einmal, was hätte es dann gegeben, Basti? Ich habe mich so gefragt, wäre das mit irgendeiner Konsequenz gewesen, wenn dieses Spiel verloren gegangen wäre? Hätten wir, also, hätte es mehr gegeben als so einmal ein Aufschrei der Alba-Fans oder hätte es irgendwie so gegeben, so hätte sich jemand irgendwie ein Interview gestellt oder vor ein Mikrofon gestellt und gesagt, so kann es nicht weitergehen, so, oder wäre es einfach weitergelaufen die Saison? Was sagst du?
Ich sehe nicht so wirklich, wer bei Alba Berlin, auch jetzt, da JT nicht mehr da ist, sich vors Mikrofon stellen würde und sagen würde, so kann es nicht weitergehen. Luis Olindi möglicherweise, aber der ist ja auch jetzt nicht unbedingt so ein Spieler, der rausgeht, auf sein Team schimpft in der Öffentlichkeit. Ich glaube nicht, dass es personelle Konsequenzen gehabt hätte. Ich glaube, da ist Alba Berlin viel zu konstant dafür. Ich glaube aber, dass der Ausgang dieses Spiels oder der Verlauf dieses Spiels an sich schon Konsequenzen hatte für die Art und Weise, wie Alba Berlin spielt und noch weitere Konsequenzen wird haben müssen. Denn wenn wir in dieses Spiel eintauchen gegen Villeurbanne gestern, dann war auch wieder eine Sache für mich ganz offensichtlich. Dieses Experiment Wetzel-Komaje, ich verstehe nicht ganz, also entweder ist Israel Gonzalez der Mad Scientist, der hier gerade was zusammenkocht, was dann in 4 Wochen unstoppbar aussieht, oder ich verstehe es nicht. Also ich kapiere es tatsächlich überhaupt gar nicht. Und das wäre auch fast der Weg gewesen, wie man dann das Spiel gegen Villeurbanne gestern wieder wegwirft, nach einer zweistelligen Führung. Die beiden zusammen dann auf 4 und 5. Es geht einfach gar nichts mehr offensiv. Defensiv bist du angreifbar, weil beide gerade von Guards, die werfen können, auseinandergenommen werden. Hast du irgendeine Erklärung für, was mit diesem Line-Up genau passieren soll?
Nein, habe ich nicht. Aber erstmal muss ich folgendermaßen anfangen. Es sind 8 Spiele. Ich weiß, dass wir wahrscheinlich recht viel über Berlin oder München sprechen werden, weil das nun mal irgendwie so erstmal unsere deutsche Brille mit sich bringt. Aber es sind diese brutalen Unterbrechungen. Es ist sowieso, no offense, es ist Berlin Aswell. Und es so, es war wirklich nicht so leicht, auch wenn du das Spiel, wenn du fantastisch durch diese Partie geleitet hast und auch die Pausen wunderbar gestaltet hast, ohne Experten, einfach allein auf weiter Flur, war das natürlich erstmal, also wirklich, ich musste manchmal aus dieser Partie raus, ich musste mich, was ich befreien, ich musste zu Paris, ich musste zu Real Baskonia und so weiter, aber von dem, was ich gesehen habe, ich verstehe diese Lineup 0,0. Ich verstehe auch nicht, wie Kumanji auch nur einen Push-Shot-Floater von der, hinter der Freiwurflinie werfen kann. Ich verstehe dann auch immer noch keine Wetzel-Post-Ups. Ja, es ist insgesamt einfach natürlich viel zu viel Shooting, was noch mehr auffällt, wenn Thomas nicht dabei ist. Und Olinde einfach gerade durch so einen dummen Sumpf durch muss, dann bockt das nicht. Aber ich glaube, es wäre völlig falsch, jetzt irgendwie nur da anzusetzen, sondern Mann, es gibt doch einfach wieder Momente, wo es so in meinem Gehirn macht, krass, wenn du einfach, wenn der eine oder andere Spieler eine Fähigkeit hat, die sogar auf Euroleague-Niveau überdurchschnittlich gut ist, dann macht's einfach auch Bock, denen zuzuschauen. Also die Entwicklung, ich meine, Spaniolo letztes Jahr war ich schon, man sieht das, es wird ein physischer Guard werden, aber jetzt auch Euroleague-Spieler zu bullien mit was mit 21 und dann zu finishen, die Bewegung, so die Bewegungsmuster von ihm einfach, dass du wirklich sagst, okay, da wächst vielleicht was heran, was einfach wirklich auch Dominanz ausstrahlt auf einer Guard-Position mit Williams zusammen, der seine Stärken einbringt, mit Hermansson, der wieder zurück ist und so. Und dann hast du einfach, hast du einfach Minuten, die richtig Bock machen und da siehst du halt sporadisch, was möglich wäre irgendwie, wenn der ein oder andere, der auch einen Dreijahresvertrag hat, irgendwie noch da reinziehen würde in Spieler, die halt richtig Bock machen.
Ja, es gibt auch ein paar Spieler, die wiederum auf der anderen Seite gar keinen Bock machen aktuell, wie sie spielen. Ne? Also ich habe nicht umsonst meine Gabriele Procida-Skala für Spieler, die frustrierend sind. Aber konzentrieren wir uns auf das Positive. Trevion Williams sieht nach wie vor sensationell aus. Es wurde da gestern schon von mehreren Seiten gesagt, man darf ihn nicht vergleichen mit Luke Sigma. Mhm. Und ich frage mich, wieso? Also wieso? Also wer ist im Spielstil denn näher an Sigma als das, was Trevion Williams jetzt gerade auch gestern wieder gezeigt hat?
Keiner. Und apropos, wenn du schon mal seinen Namen in den Mund nimmst, wie bizarr ist es eigentlich, dass wir nicht einfach den doppelten Sigma haben, dass wir ihn, er ist arbeitslos gerade, oder? Er hat keinen Vertrag, irgendwie, gut, Albert wahrscheinlich kein Geld mehr, aber ich irgendwie in meiner kleinen, naiven Welt denke ich mir manchmal so, wenn man da rumlaufen würde in Berlin und sagen würde, wir können Sigma zurückholen, wir brauchen noch von ein paar Leuten, von jedem irgendwie 20, 30k, können wir das so alle zusammen irgendwie, was muss da vorgefallen sein, dass das so, dass diese Tischtuch anscheinend so zerschnitten ist, es tut mir fast weh. Aber ja, ich weiß das, war ja bei Thiemann aber quasi letztes Jahr genauso. Und immer wenn du eine irgendwie so eine fast Lichtgestalt, würde ich mal sagen, oder so eine prägende, ära-prägende Figur wie Luke Sigma hast, dann sagst du immer, wir dürfen die anderen nicht damit vergleichen. Und Thiemann war ja, da hinkte der Vergleich einfach auf der Spielart noch viel, viel mehr. Aber jetzt ist es wirklich so, er ist quasi der Dreh- und Angelpunkt oder einer der 2, 3 Dreh- und Angelpunkte für eine Offensive. Das gibt's in der EU-League so gut wie gar nicht. Du hast fast nur noch Rimrunner und Finisher und Lobthreads in der Liga. Und jetzt hast du einfach einen Spieler noch am Start, den du den Ball gibst. Ob in der Freiwurflinie, in ISOs oder in Pick-and-Rolls, in Post-Ups, wo auch immer. Und es passiert irgendwie was nicht unbedingt vorhersehbar ist. Ja. Und das ist schon was Besonderes.
Ja, also gestern gerade seine Chemie mit Spaniolo überragend. Dann natürlich Martin Hermansson, der fit aussieht, der dann gestern völlig durchdreht. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Punkte es waren im dritten Viertel. Ich glaube, 12, 13 Punkte schießt Alba Berlin da alleine in Front. Und das gegen Villeurbanne, das habe ich ja versucht auch immer wieder zu betonen in der Übertragung, dass man so ein bisschen abhakt im Kopf als, ja okay, das ist Villeurbanne gegen Alba, die werden sich wieder um den letzten Platz streiten, aber Aswell sieht deutlich verbessert aus in dieser Saison bislang. Ja. Davon war gestern nicht viel zu sehen, haben natürlich auch ein paar personelle Ausfälle gehabt.
Mit Nein, die Lauberne, sind schon gut, die werden auch Spiele gewinnen. Haben sie auch schon. Ich würde dich einmal gerne mit dir einen Ausflug machen, weil ich habe mich gestern mal so eine Makro-Diskussion in meinem Kopf begonnen. Die würde wie folgend aussehen. Also, Alba Berlin gestern spielt und gewinnt. Und ich fand, es war das erste Mal oder deutlicher als sonst so ein bisschen eine rundere Rotation. Ne? Also es ist so, Rapik spielt gestern keine Sekunde und Will McDowell White spielt keine Sekunde. Auch wenn ich beide Spieler eher so als Lichtblicke noch oder als auch Spaßmacher in den letzten 2-3 U-League-Partien gesehen habe, führt es dazu, dass es für mich, es sieht so rund aus. Ja? Also Spaniolo soll genauso viel spielen. Es gab sogar mal einen Stretch, wo ich dachte, okay, wieso spielt der jetzt, kommt der nicht wieder? Und du hast mit Procci da noch jemanden, der vielleicht gerade 14 Minuten spielt, aber der so, wenn du den Kader baust, sollte der 20 Minuten spielen. Du hast jetzt also keine Minuten von McDowell White, den du verpflichtet hast, von Rapik, der so dein Rohdiamant ist. Thomas fehlt noch und Delo fehlt noch. Das heißt, du hast quasi 4 Spiele in diesem Sieg keine Sekunde benutzt. Und ich kenne den Spielplan der EuroLeague, ich habe selber nie EuroLeague gespielt und ich weiß, dass unisono unsere Antworten momentan auf den EuroLeague-Spielplan sind als deutsche Mannschaft oder als jede Mannschaft, das ist so brutal, wir brauchen 15, 16 Profis. Bei München, wenn ich dich fragen würde, Bayern München hat jetzt sagen wir, die werden 9. oder die werden 10. Die haben jetzt so ein Duo-Dei-Spiel. Wie viele Minuten zusammen würdest du sagen, spielen Jebo, Yamada, Katschenkov, Elias Harris und Brankovic?
Uff, do or die.
Ja.
Aus der Gruppe in einem Do-or-Die-Spiel sehe ich nur Möglichkeiten momentan für Yamada. Um ehrlich zu sein.
Und der spielt gestern 5 Minuten. So in einem Spiel, wo Lucic und Giffey nicht da sind und bei alles sich verschiebt. Das heißt, für mich ist wirklich so die fundamentale Frage, wie besetzen wir den Platz, den Roster-Spot 11 bis 15, weil es ist anders, als es vor 5 oder vor 10 Jahren war. Was ich verstehe, der EuroLeague-Kontext hat sich verändert, es ist eine zweite Liga und so weiter. Aber für mich, wenn ich einen Kader zusammenstellen würde, dann würde ich das tatsächlich, würde ich mir überlegen, ob ich dann nicht wieder aus diesen 3, ich denke mir bei beiden Teams ständig so, boah, aus den 3 Gehältern würde ich einfach noch eine Granate oder in Anführungszeichen eine Granate machen. Und das hat nichts mit den Spielern zu tun. Es sind irgendwie, wir haben uns entschieden von, wir machen 10 so gut wir können und dann haben wir 4 18-Jährige, die nichts verdienen, zu, wir haben einfach 15 Euroleague-Spieler. Und ich manchmal frage ich mich einfach, wenn du jemand bist, ein Verein bist, eine Organisation bist, die deutlich weniger Geld hat als alle anderen, ob da einfach zu viel Euros, wenn du jetzt streng einfach die Ressourcenallokation anguckst, in den Kader, in 11 bis 15 stecken. Weil am Ende des Tages juckt es, wir haben die reguläre Saison von Alba gestern letztes Jahr gesehen, so es juckt einfach nicht. Mach dich bereit für die Playoffs und dann spielst du Playoffs und kommst ins Finale. So, da müsstest du auch noch gefühlt mit einfach wirklich, keine Ahnung, da sollte jetzt einfach Anton Nufer und normalerweise Jack Cale sollten da spielen und sollten von mir aus in der BBL 20 Minuten spielen. Und dann, wenn du mal verlierst, was soll's. Aber so, manchmal fehlt mir einfach der Gedanke, so, das sind zu viele Spieler, die eh auf ähnlichem Niveau sind. Anstatt dass du dafür nochmal einen nimmst, der was anderes wäre. Bei Alba wäre es einfach, ich würde 3 Spieler nehmen und Wetzel und aus denen einfach noch einen Granaten-Starting-Vierer machen. So. Und ich glaube, dann habe ich ein Problem, wenn sich einer verletzt, aber Probleme habe ich sowieso.
Ja, es gibt, glaube ich, bei Teams, die nicht das gleiche Standing haben, also ich glaube, Panathinaikos, Olympiakos, Barcelona, Real Madrid, wie sie alle heißen, Fener, werden nie Probleme haben, auch solche Spieler noch relativ spät im Prozess zu bekommen. Ich glaube, was das Problem von Alba Berlin, Bayern, Žalgiris und so weiter und so fort ist, sind in dem Fall tatsächlich Opportunitätskosten, Das heißt, dass du ja jetzt in 2 Wochen oder in 1 Woche fängt die neue NBA-Saison an. Mhm. Ich habe tatsächlich am Wochenende Preseason kommentiert, ein Preseason-Spiel. Und in diesem Spiel einige Namen, auch bekannte Namen aus der Euroleague, aus dem Eurocup, aus diesem Kontext gesehen, wo ich mir dachte, der wird bestimmt verfügbar nächste Woche. Es gibt garantiert eine Welt, wo 5, 6 dieser Spieler, die auf hohem Level Euroleague-Rotationsspieler sein können, nächste Woche verfügbar sind. Das heißt, die werden dann frei und würden natürlich perfekt passen auf so einen Roster-Spot, auch vielleicht sogar ein bisschen weiter vorne bei einem FC Bayern oder bei Alba Berlin. Ich glaube aber, dass du an der Stelle dieser Teams nicht damit planen kannst, dass diese Spieler zu dir kommen und kommen wollen. Und dass du deshalb mehr in Richtung Sicherheit gehst zu Beginn deiner Transferperiode und sagst, ja, was wollen wir auf jeden Fall? Wir wollen auf jeden Fall die deutsche Liga gewinnen, aus Bayern-Sicht. Ne? Dann hast du Kevin Yebo, der da natürlich perfekt reinpasst, der jetzt natürlich auch durch die persönliche Geschichte einen zerrütteten Saisonstart hat.
Ja.
Um ehrlich zu sein, ist es ein bisschen schade für mich, Kevin Yebo. Ich räume mir jetzt nicht viel Spielzeit ein, auch wenn alles top läuft bei diesen Münchnern, weil ich nicht genau weiß, wie das dann alles zusammenpassen soll mit ihm auf der 5. Für mich hätte er letzte Saison BBL-MVP werden müssen, wäre der verdiente MVP der Liga gewesen für mich. Und jetzt hast du ihn halt da in so einer Rolle, wo er wahrscheinlich nicht viel Spielzeit bekommen wird. Das ist bitter und man könnte das wahrscheinlich, oder man sollte das, wenn es ein Trade-System gäbe, wie in der NBA, dann würdest du jetzt 4 von diesen Spielern zusammennehmen und sagen, okay, gib mir jetzt, da diese ganzen Spieler verfügbar werden, einen sehr, sehr guten Rotationsspieler dafür. Ich glaube aber nur, dass du dann schon zu spät im Prozess bist. Ich glaube nicht, dass Alba oder Bayern in der Position sind, um jetzt zum Beispiel noch so einem Javonte Green, ne, der jetzt gerade die Vorbereitung spielt in der Preseason, wo nicht klar ist, wird der einen Roster-Spot bekommen, ja oder nein, dass du den jetzt wirklich noch holen kannst. Ich glaube, da gibt's einfach eine zu lange Liste an anderen Möglichkeiten, G-League, Japan oder die Top-Euroleague-Teams, die vorher kommen und dann gehst du am Ende, wenn du deinen Roster offen hältst für so einen Spieler, komplett leer aus. Und dann hast du einfach einen viel zu kleinen Kader.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das spielt sicherlich in die Kompliziertheit dieses ganzen Prozesses hinein, aber trotzdem ist es für mich nochmal, also ganz konkret, Alba Berlin, du hast das Spiel gestern kommentiert. Wo passen jetzt, also wir reden von Hermann und Spaniolo und jetzt hast du McDowell, White und Delo und Thomas. So, ja, Thomas hat immer irgendwo seine Berechtigung, ist nice, so, aber wem nimmst du deine Minuten weg? Wo macht das Sinn? Einfach, ich tue mich einfach mit diesem, weiß ich nicht.
Ich glaube, dass an dem Berliner Kader eine Besonderheit ist.
Ein Samar gibt's, würde es sogar auch noch geben. Also dann willst du vielleicht, also du hast vielleicht noch 4 Guards, die auf deiner Payroll sind und die jetzt nicht, die, also in Berliner Fall werden die auch keine Millionen verdienen, aber keine Ahnung, was ist das wohl für eine Summe, die 4 zusammen? Was sind das? 800.000, 900.000 Euro? So, die du bei so einem Sieg gestern nicht gebraucht hast. So, ja, ich verstehe, es ist eine lange Saison, das verstehe ich alles, aber so von der Tendenz her, ich habe das Gefühl, wenn ich an die Bamberger Teams zurückdenke, war es oft so, okay, du hattest 10 Granaten und dann, oder vielleicht noch 11, und dann kam halt ein 17-Jähriger an die Obst, oder ein 16-Jähriger an die Obst, und ein 16-Jähriger Teammann, und dann kam halt, keine Ahnung, dann, oder der 11. Mann war halt Daniel Schmidt, so, der damals ein guter Spieler war, aber so, noch mehr so den Kader zu frontloaden, anstatt dieses super tief 15 Kader, weil am Ende ist es Basketball und wenn du in einer Serie bist oder wenn du in einer Dura Dial oder wenn du in der EuroLeague in den letzten 5 Minuten bist, spielen halt 5 Leute so.
Ja.
Naja, gut.
Ich sehe das und wenn man jetzt tatsächlich auch die Spieler noch mit einplant, ne, weiß man nicht wirklich. Ich glaube, die Besonderheit an diesem Berliner Kader ist, dass der so stückwerkig ist für mich. Also, dass es da Elemente gibt, die nicht zusammenpassen. Absolut. Also, mit Verlaub, ich meine, Janni Wetzel, der bekommt genug Hate ab von der Alba-Bubble selber, aber das ist einfach ein Spieler, wo man sich wirklich die Frage stellen muss, mit welchem Liner passt der denn zusammen? Und die Antwort ist, mit keinem. Also, er passt da nirgendwo so richtig geil rein. Man würde sich immer wünschen, ja, okay, selbst wenn Janni Wetzel jetzt einen guten Abschnitt hat, hier, wäre es nicht besser, wenn Luis Olindi diesen Spot füllen würde mit ein bisschen mehr Dynamik und wenn er wieder in Form oder wenn er seinen Dreier wieder trifft, dann auch mit ein bisschen mehr Shooting als Jani Wetze. Wenn er dann in einem langen Lineup spielt, dann wundert man sich, ja, Trevin Williams könnte doch das jetzt auch besser. Naja, egal. Jedenfalls glaube ich, dass es gar nicht so leicht ist, mit viel Vision diese Euroleague-Kader zusammenzustellen, die halt eben nicht über unerschöpfliche Ressourcen verfügen. Weil bei Real Madrid ist es egal. Ne? Real Madrid kann zu Beginn der Transferperiode 1,5 Millionen Euro Vertrag investieren in einen Spieler. Und wenn dann jetzt am 20. Oktober nochmal die NBA Preseason endet und nochmal 4, 5, 6 Granaten auf Euroleague-Level verfügbar werden, dann können sie halt nochmal 1,5 Millionen ausgeben für so einen Spieler.
Ja,
und Alba und Bayern halt nicht. Ja.
Ja. Ja, es ist einfach, glaube ich, bei mir, ich meine, aus meiner Perspektive, ich hatte immer genau die Perspektive, wie man mit Ulm haben wir versucht, wie gibt es eine Möglichkeit, Bamberg oder wen auch immer, Berlin zu schlagen? Und das war ja nicht so, dass wir sagen, wir können, also es gab auch Jahre, wo wir quasi dann auch einmal 12 deep waren, weil wir sagen, okay, wir müssen Eurocup spielen. Und da mit der Kaderplanung war ich auch nicht einverstanden. Da war ich so, okay, wir spielen 5, wenn wir 12 deep gehen und wir haben ein Drittel oder die Hälfte von dem Etat von der Mannschaft, gegen die wir spielen wollen, so hast du in der Spitze einfach nicht genug. Und wir müssen die Würfel rollen lassen. Wir müssen, okay, Raymar Morgan hat Knieprobleme und bei Bamberg schafft er ein Medical nicht. Wir müssen die Würfel rollen. Wenn es schief geht, ist es Saison, werden wir die Saison 8er. Aber das ist die einzige Chance für uns, so richtig einmal vielleicht einen Titel zu gewinnen oder mit dabei zu sein, auf Augenhöhe zu sein, ist eben zu sagen, okay, wir sind die, die ins Risiko gehen müssen. Und das sehe ich jetzt, wenn ich mir die Euroleague angucke, sehe ich das ähnlich. Ja. München oder Berlin wären eher die Mannschaften, die sagen müssen, okay, wenn wir nicht gesund bleiben dieses Jahr und wir haben 2 Key-Verletzungen, dann greifen wir nächstes Jahr wieder an. Aber dieses zu solide, das Geld auf 15 Leute zu verteilen, ich frage mich mehr und mehr, ob das jetzt, wenn du dir die anderen Kader anguckst, ob dir das was bringt. Und auch, wenn ich mir die Konkurrenz in der BBL angucke.
Wobei,
naja, das war ein langer Ausflug. Ich weiß nicht, will ich nicht länger langweilen.
Ich bin sehr angeregt von diesem Konversationsthema, weil wir können es direkt fortsetzen mit dem FC Bayern Basketball, die natürlich gestern auch gespielt haben, gegen Partizan verloren. Und dort war es ja so, dass man durchaus die Würfel, wie du so schön formuliert hast, gewollt hat in den vergangenen Jahren. Also gerade was den Backcourt angeht, hat man ja immer wieder Spieler geholt, wo man sich nicht so sicher war, was werden die, was macht man mit denen? Und da finde ich, hat man sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielt. Von Jahr zu Jahr und ist auch sehr viel dafür kritisiert worden, auch nicht zu Unrecht aus meiner Sicht, dass man so ein Projekt Cassius Winston unter sich hatte. Dass man Freddie Gillespie hatte, der teilweise überragend gespielt hat und da wieder abgetaucht ist. Dass man jetzt dann Carson Edwards nach wie vor prominent featured, obwohl der ja wirklich die Definition von die Würfelrollen ist. Ne? Also es gibt keinen Spieler, der chaotischer ist in dem Ausgang und der weniger vorhersagbar ist als Carson Edwards. Jetzt hat man sich einen Yamadar geholt. Für mich ist das auch so ein bisschen die Würfelrollen, auch wenn der natürlich etabliert ist eigentlich als ein europäisches Top-Talent, mal zumindest mit Blick auf von vor ein paar Jahren. Mittlerweile ist er dem nicht mehr auf diesem Stand. Aber die Würfe zu rollen hat da auch selten wirklich weitergeholfen. Der einzig wirklich erfolgreiche Fall aus meiner Sicht ist Wade Baldwin, aber der hat dann ja den richtigen Durchbruch auch erst geschafft, nachdem er bei den Bayern weg. Also er hat eine sehr gute Euroleague-Saison gespielt für die Bayern. Aber nicht auf dem Level, auf dem er jetzt ist.
Ja, ich würde argumentieren, dass du halt in der Lage warst, trotzdem unter Trinkieri, du warst zweimal in Spiel 5 und du konntest in einem Spiel 5 mit Barcelona oder mit Mailand konntest du mitspielen, weil du in der Lage warst, Gruppen aus 8 Spielern dir zusammenzusuchen, mit denen du auf allerhöchstem Euroleague-Niveau spielen kannst. Ja. Dass das nicht reproduzierbar ist, ja, ein Jahr aus, ist mir völlig klar. Aber nochmal, das Geld, was in dem Fall Lucic und Giffey spielen nicht, und Elias Harris kommt spät und im ersten Dreiviertel hast du 3 Spieler mit 0 Sekunden auf dem Feld. Und die 3 Spieler sind auch, was weiß ich, zusammen, keine Ahnung, lass die 750.000, 800.000 Euro kosten. Und dann hast du noch 2 Spieler, die auch noch gar nicht im Kader sind, so. Und dann, ich weiß nicht. Ja. Ich bin mal gespannt. Ich würde mich gerne mal, vielleicht haben wir mal die Chance mit Marco Pesic oder mit Baldi oder mit wem auch immer oder mit Ojeda, sich uns darüber zu unterhalten. Aber, ja, so ein bisschen dieses Ding, du hast ja jetzt auch mit Katschenkov eines der größten Talente und das war ist der letzte, den du so beschreiben würdest als jemand, der dann in der BBL mal die Minuten gehen soll.
Ja. Weißt du?
Wer ist ja. Der zwei, wer, so, das waren halt so dieses, keine Ahnung, Jason George und Kalu und der, ich glaube noch einen dritten, der Sascha Grant. So, und du hattest einfach drei, vier, wo du sagst, okay, dann die spielen hart, die sind irgendwie ein bisschen athletisch und mit denen gewinnen wir die BBL-Spiele genauso. Jetzt ist es wirklich nur noch Katschenkov. Wer ist der Nächste, der in einem BBL-Spiel, wenn du sagst, in meinen Euroleague-Stars oder Spielern gebe ich Pausen, wer ist es dann bei Bayern? Das ist Kevin, BBL-MVP Kevin Yebo und Jan Mahdar. So, das sind dann die Spieler, wo du sagst, okay, die dürfen heute in der BBL mal ran.
Ja, das ist ja, dann aber für mich nochmal ein separater Punkt tatsächlich. Also
Nee, das ist für mich nicht. Für mich ist es so, ja, okay. Vielleicht beschreibe ich das schlecht, aber für mich ist es so, du sagst halt, okay, nochmal, einfach zu frontloaden. Und das ist so, das sind die Kaderspieler 13 und 14. Und die kosten Geld. So. Das sind echte EuroLeague-Verpflichtungen.
Ja, ich glaube, ich verstehe dich besser jetzt, ja. Ich verstehe mehr, was du meinst jetzt als vorher. Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist ein wahnsinnig guter Punkt. Das ist ja im Prinzip das, was ich, wir hüpfen von Thema zu Thema zu Thema, aber das sei uns verziehen. Das ist ja im Prinzip das, was Ratio Farm Ulm jetzt gerade so wahnsinnig gut macht. Dass du diese Flexibilität hast, dass du einen Kader hast, der schon relativ frontloaded ist, aus meiner Sicht, ne, mit Top-Talenten auf internationalem oder auf Weltklasse-Niveau und dann aber auch ein paar klare, vielleicht momentan noch in dieser Saison nicht ganz so klare Leader, wie jetzt Trevion Williams beispielsweise letzte Saison, aber du hast schon klare Go-To-Spieler in der Offense, die das für dich tragen sollen, auch im Eurocup international, und dann hast du eine Rotation von jüngeren Spielern, von ganz jungen Spielern, Talenten, die auch mal die Minuten in der BBL auffüllen und die dann auch mal da länger gehen können. Das ist eine Kaderbalance, die auch für ein Team wie Alba Berlin mit Sicherheit sehr interessant wäre. Ich glaube nur mittlerweile, also ich weiß nicht, wie groß dieses Problem aus Alba-Sicht gesehen wird, aber Ulm läuft allen den Rang ab, was das Akquirieren dieser jungen, sehr, sehr talentierten Rotationsspieler angeht in Deutschland.
Ja, das ist bei Alba wahrscheinlich nochmal eine gesonderte Komponente, aber ich frage mich einfach am Ende, wie würde das aussehen, in der Final-Serie, Mannschaften sind beide mehr oder weniger gesund und dann zu abzuschätzen, wie viel Euros nicht zum Zuge kommen oder weißt du, wie viel Geld quasi nicht mehr eingesetzt wird von deinen Ressourcen. Wie viel ist dann nicht auf dem Feld? Das wäre, glaube ich, so die Messlatte, die oder das, was mich interessieren würde. Nochmal, wohl wissen, dass es ein Marathon ist und dass es nicht so und dass ich verstehe, dass es niemals so einfach ist. Aber vom Gefühl her glaube ich, dass es mittlerweile einfach ein bisschen zu viel geworden ist.
Ja, da hat Bayern ja auch traditionell jetzt mittlerweile schon Ineffizienzen. Ne? Letzte Saison waren es dann Wimberg, Weidemann, die beide sehr, sehr fähige, sehr, sehr gute Spieler auch auf internationalem Niveau sind. Vielleicht nicht ganz auf diesem Euroleague-Top-Level, aber die du dann da draußen sitzen hast und die da im Prinzip nur zum Zuschauen bezahlt werden. Ja, und das setzt sich jetzt dieses Jahr insofern fort.
Ja, und das ist noch verstärkt. Für mich ist nochmal Yebo und Mahdar ist nochmal was anderes als weißt du, die Verpflichtungen. Aber das sind ja quasi die Äquivalente, oder übersehe ich was? Mhm. Also ja, Katschenkov ist Katschenkov von letztem Jahr. Du sagst, das war letztes Jahr ineffizient. Und dieses Jahr hast du, anstatt Wimberg-Weidemann, hast du Mahdar und Yebo.
Ja, naja, wahrscheinlich nochmal einen größeren Paycheck sogar, ja.
Ja,
ja gut, ja, du hast schon recht. Ja. Ja, weiß ich auch nicht, wie so genau, um ehrlich zu sein, wie man da rauskommt aus diesem Fahrwasser. Du brauchst halt einen Kader, der irgendwie breit genug ist für den Beginn der Saison. Fände es ja tatsächlich spannend, ne, ob man vielleicht so ein bisschen seine Pferdchen zurückhält, bis es dann tatsächlich soweit ist und nochmal der Markt geschwemmt wird mit vielen Spielern und man dann versucht, jemanden zu akquirieren. Nur wie vorhin schon mal formuliert, wenn du dann halt niemanden bekommst, dann hast du richtig verkackt, weil dann hast du ein Riesenproblem für den Rest der Saison. Riesenprobleme für die Bayern auch in der ersten Hälfte gestern gegen Partizan. Müssen wir oder was können wir machen aus diesem fast Comeback gegen Ende. War das Partizan, lässt es so ein bisschen auslaufen? Oder hast du da was gesehen, wo du sagst, das wird die Bayern-Saison? Oder da ist so viel Positives drin aus Bayern-Sicht, dass man da viel mitnehmen kann?
Also ich glaube, bei so einem Spiel, also es ist ja quasi ein 1:1 das Spiel, was sie wegen Panna auch gespielt haben. Also erste Halbzeit 20 hinten. Und dann ist noch sehr respektabel gestaltet. Ich glaube, wenn es zweimal hintereinander passiert, dass du fast 20 oder dass du 20 hinten bist in der ersten Halbzeit, dann ziehe ich da eher Negativeres raus. So ein bisschen einfach die Offensive eigentlich nicht existent gestern in der ersten Halbzeit, auch wenn sie ein oder zwei offene liegen gelassen haben, aber sich schwer getan. Ich glaube, Partizan ist genau die Mannschaft oder auch Panna, abgesehen davon, erstmal nochmal das zu Frame, ist natürlich ein brutales Auftaktprogramm und Partizan hat die ersten zwei Spiele verloren, ist mit dem Rücken zur Wand, 20.000 Leute da, Eröffnungsstark Arena, du hast Lucic nicht dabei, dein Anführer Nils nicht und so weiter. Also, super schwierige Aufgabe und trotzdem, glaube ich, erkennt man so ein bisschen das, worüber wir uns Sorgen gemacht haben. Ja, manchmal sind so die ersten 12, 14 Sekunden in der Bayern-Offense plätschern einfach dahin, ohne dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass irgendwo was Gefährliches passieren wird. Und gegen Mannschaften, die sehr athletisch sind, aggressiv sind und switchen werden. Und dann dieses Vogtmann-Pick-and-Pop, was nicht funktioniert, was so funktioniert gegen Real Madrid, quasi wegbricht. Und du einfach länger in den Shot-Clock-Situationen bist, wo dann 1 gegen 1 gespielt werden müssen. Dann das ist nicht die Stärke des FC Bayern München. Und das sind auch nicht die Mannschaften, vielleicht zumindest Panna ist nicht die Mannschaft, mit der sie sich messen müssen, aber am Ende, wenn man sich so die ganze Landschaft anguckt, ist die Liga auch wieder überall näher zusammen als gedacht. So. Also Panna verliert das Spiel gestern, Real verliert auch wieder gegen Baskonia. Das heißt, man muss jetzt so, das ist immer eine Milchmädchenrechnung, so jetzt rauszulesen, wie viel ist der Real-Sieg wert, wie viel ist ein gutes viertes Viertel gegen Panna wert oder gegen Partizan. Aber im Endeffekt eher so ein Stück weit ernüchternd. Gerade das letzte Spiel jetzt gegen Belgrad.
Ja, das sind ja nicht nur die offensiven Probleme. Bayern hat jetzt 3 Spiele absolviert. Das heißt, wir müssen immer ein bisschen vorsichtig sein mit der Sample Size, mit dem, was wir da messen. Aber bislang sieht das Teamprofil der Münchner ganz anders aus unter Gordon Herbert, als es noch in der Vorsaison oder in den Vorsaisons tat. Bayern ist bislang die schnellst spielende Mannschaft in der Euroleague, die mit Abstand höchste Pace, das merkt man ja, glaube ich, auch auf dem Parkett, viel mehr Abschlüsse in Transition, auch gerne mal diesen Wurf aus dem Dribbling von der Dreierlinie, wenn er halbwegs offen ist in Transition. Man ist eine okaye Offense bislang im Liga-Vergleich, Mittelfeld mit der mit Abstand schlimmsten Defensive. Also es hält niemand mit. Und ich glaube, genau das, was wir auch vor der Saison besprochen haben, ist zu merken. Ne? Wir haben jetzt Lineups mit Napier, mit Carson Edwards, teilweise sogar Napier, Edwards, Obst zusammen. Du kannst das defensiv aus meiner Sicht nicht zusammenhalten auf Euroleague-Level. Und Shabazz Napier hat individuell gezeigt gegen Real Madrid, 25 Punkte, ist ein Wahnsinnsscorer, der kann abgehen in so einem Spiel. Aber für mich ist die Synergie, das Zusammenpassen dieses Backcourts nicht gegeben. Ich verstehe tatsächlich nicht, wie dieser, genauso wie Alba Berlin solche Elemente hat, die einfach nicht zusammenpassen für mich, so passt das einfach nicht zusammen. Du hast zu viele Spieler, Shabazz Napier und Carson Edwards sind für mich der gleiche Spieler. Zweimal mit extrem hohen defensiven Schwierigkeiten, kombiniert mit einer oft hakeligen Offense, also bei Shabazz Napier weniger als bei Carson Edwards, da ist Napier schon der konstantere Scorer über seine Karriere, aber beide können Off-Days haben, beide können komplett heiß laufen und geben dir defensiv Minus, dicke Minus-Defensive, die man jetzt schon früh in dieser Saison bemerkt. Da ist für mich eher das Problem, wenn wir schon über Kaderzusammenstellung reden. Shabazz Napier, großer Name, vielleicht muss man den auch einfach nehmen, wenn man ihn bekommen kann, aus Bayern-Sicht. Aber es passt halt einfach nicht.
Ja, also erstmal natürlich auch da, klar, defensiv gestern, wenn ohne Nils, ohne Giffey, ohne Lucic, da fehlt dir natürlich auch Größe, da fehlt die defensive Qualität, ist klar. Aber ich weiß schon, was du meinst. Das, was wir ja so gegen Real gesehen haben und uns die Augen gerieben haben, weil wir dachten, wow, wie oft wird es wohl vorkommen, dass beide, dass Edwards und Napier so klicken und sich so selber Würfe kreieren, so ihren Mitspielern Würfe kreieren und effizient sind in dem, was sie machen, muss man das einfach mit einer Prise Salz nehmen. Und das musste man wahrscheinlich auch. Du wirst es, ich glaube schon, du kannst es immer mal wieder, musst du es wahrscheinlich versuchen, weil ich glaube sonst, also wenn einer von beiden spielt, ja, ich sehe noch nicht so richtig, wie sie sich konstant, gestern Andy Obst ein super Spiel gemacht, aber sonst so, ist so richtig aus diesem, ich würde sagen, aus dem Kollektiv, dass die Offensive einfach läuft und du könntest nicht so, also dass du sagst, die Offensive läuft und ich weiß gar nicht so richtig, welcher von den Spielern gerade heiß ist, aber es funktioniert einfach. Das findet bisher sehr wenig statt. Weißt du, was ich meine? Also es ist so, Andy hat ein gutes Viertel oder Napier hat ein gutes Viertel oder Vogtmann Dreier und es ist oft zu benennen, wer gerade klickt. Aber es ist, ich habe es noch nicht so gesehen, dass es einfach insgesamt läuft. So. Und ja, du hast schon recht. Letztes Jahr haben Edwards und Obst beispielsweise also nie zusammengespielt. Das ja. gibt's viel mehr. Dann noch Napier. Manchmal, gestern war natürlich, glaube ich, notgedrungen, sogar mal alle drei zusammen. dass du da offensive, defensive Probleme haben wirst, das ist irgendwie, muss ja eingepreist sein. Ja.
Für mich, weil du das angeführt hast, und ich verstehe auch, dass man das vielleicht anführen muss, aber für mich ist Nils Giffey und auch Wladimir Lucic sind für mich keine Spieler mehr, die auf Euroleague-Level defensiv wirklich die Nadel arg positiv
schwingen lassen. Ja, aber auch noch im Vergleich zu dem, wer sonst spielt. So, das
stimmt. So.
Über den
ja,
Ersatz.
Das stimmt. Ja. Ich glaube, du, also ja, man hat halt einfach ein Problem aus der letzten Saison, was du gerade schon angesprochen hast, dass man mit Edwards und mit Andy Obst zwei Spieler hat, die sich extrem overlappen. Andy Obst natürlich mit einem etwas anderen Spiel, weniger dribbelt ein Loch in den Boden als Carson Edwards, mehr Shooter, aber beide defensiv anfällig. Letzte Saison oft schon über diese Konstruktion gesprochen und gefragt, wieso spielen da zwei Spieler, die man unter keinen Umständen zusammen spielen lassen kann. Und jetzt hast du noch einen dritten Spieler, den du nicht eigentlich unter normalen Umständen zusammenspielen lassen kannst. Da wurde tatsächlich für mich Tiefe in die falsche Position gesteckt. Und es fehlt extrem an Flügelspielern. Flügelspieler natürlich auch teuer, ne? Also das Schwierigste, was man akquirieren kann auf Euroleague-Level, sind hochwertige Flügelspieler. Aber da fehlt es wirklich vorne und hinten für mich. Und ich glaube, das ist ein Problem, das uns immer wieder begegnen wird bei den Münchnern in dieser Saison, die von Partizan wirklich von dem, was ich gesehen habe, weil es parallel das Alba-Spiel auch noch lief, einfach physisch zerlegt wurden. Ja, ne? Also das war ja viel auch einfach Physicality.
Ja, du siehst, es ist so eine gewisse Länge einfach, die so charakteristisch ist für, selbst wenn du jetzt Maccabi anguckst, nachdem Sabin Lee da ist, oder sei es manchmal Lineups von Žalgiris. Und dann hast du einfach diese so ein bisschen Explosivität, Länge, und da klafft die Bonga-Wunde, klafft natürlich exorbitant. Ja. Und zudem muss man fairerweise sagen, dass eines der wahrscheinlich das größte Fragezeichen bisher im Bayer-Kader ist, warum das mit Oscar da Silva noch nicht mehr funktioniert, warum er noch kein zentralerer Spieler in diesem ganzen Konstrukt ist. Spielt so zwischen 10 und 14 Minuten und hat, glaube ich, in der ganzen Saison in den drei Spielen bisher 6-mal auf den Korb geworfen. Das ist ja irgendwie noch weit davon entfernt, dass es den so zu nutzen, wie man einen Königstransfer im Normalfall nutzen würde.
Oscar da Silva auch gestern wieder, ich habe es wie gesagt die erste Hälfte und in der zweiten zweite Hälfte gesehen. In der ersten Hälfte auf der 3 gespielt auch wieder. Ist das korrekt?
Ja, also wir auch einfach nicht. Also da wir wissen schon, warum, weil man was ausprobieren muss, wenn man keinen anderen Dreier hat.
Ja. Ja, ich meine, das ist halt einfach nicht da, wo er hingehört. Also so gar nicht. Er gehört nicht mal auf die 4 für mich. Er gehört auf die 5 mit seinem Skillset. Er ist natürlich die ganz große Antwort auf viele deiner defensiven Sorgen. Aber wenn er dann Flügelspieler verteidigen muss, dann machst du das halt auch wahrscheinlich wieder nicht gut, was er dir an oder was du an defensiven Minus von Haus aus hast mit seinem defensiven Plus, das er dir geben kann. Ja, es ist ein bisschen merkwürdig. Ich meine, es sind natürlich auch Early Season Woes. Es ist so ein bisschen Rotation rausfinden.
Ja, aber länger sperren deine Spiele auch nicht. Also, dass du, das haben wir ja vor der Saison auch gesagt, dass du diese Lineups letztes Jahr, wenn du an die denkst, mit Bolmaro und Bonga und so dieses, die Ibaka dann einfach Wingspan in Passwegen, Deflection, so dieses Ganze, diesen ganzen Stress, den du letztes Jahr zumindest mit gewissen Lineups in der Lage warst, auf den Gegner auszuüben, der wird dir, glaube ich, so ein bisschen fehlen dieses Jahr.
Ja, ein 1 und 2 Start, der nächste Gegner, der Münchner, da dachte man eigentlich, ja, das ist doch ein Spiel, wo man sich den Sieg vielleicht eintragen kann, gegen Paris Basketball. Und nun schlagen die für ihren ersten Sieg, ever in der Euroleague, den amtierenden Champion Panathinaikos Athen. Also auch nicht so.
Keine Mannschaft bockt so sehr, glaube ich, bisher wie Paris. Sie waren, also zwei so knappe Niederlagen gegen Roter Stern und gegen Mailand hatten sie eigentlich schon Ettore Messina im Flugzeug. Nachdem sie da auch wieder das ganze Spiel vorne lagen und ich glaube noch 5 Minuten vor Schluss mit 7 vorne letzten Spieltag, dann das noch abgegeben und jetzt sich endlich belohnt. Ja. Und ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass Maudolo gestern nicht dabei war und sie dann ihren großen Sieg einfahren. Aber hast du die Hifi-Highlights gesehen?
Ich checke regelmäßig.
Ich glaube, er ist die Nummer 1, so bockt es Spieler aktuell. Er fadet bei jedem Wurf fadet er einfach in irgendeine Richtung, auch wenn es völlig, also du brauchst es nicht. Er wirft jeden Wurf so, wie wenn ein Spieler es so im letzten Grade fühlt. Also wenn es gab 5 Momente in meiner Karriere, wo ich dachte so, okay, jetzt, egal was passiert, wenn das Leder in meine Finger kommt, wichse ich das Ding mit ungewöhnlich hoher Flugkurve Richtung Korb und fade einfach am liebsten in die erste Reihe und lass mich direkt danach umarmen. So wirft er, das ist auch sein Catch-and-Shoot-Wurf. Und das macht etwas mit mir. Mhm. Ich finde, es gibt diese eine Szene, gestern hat er, glaube ich, 4,9 Sekunden und Sideline Inbounds. Und er kommt einfach, kriegt den Ball, faked so ein Pick-and-Roll, dreht sich um und fadet einfach so 1 Meter irgendwo hin und der Ball geht so sanft einfach durch die Reuse. Er macht dann seinen Gesichtsausdruck dazu, wie er sich bewegt. Er hat zum Beispiel den Eurostep, aber wie so ein, er wird dabei nicht langsamer. Weißt du, er hat so ein Doink, Doink, Doink. Er hat wie so ein Dreisprung-Athlet. Wie heißt das Dreisprung? Ja, Dreisprung.
So extrem lange Schritte.
Ja, so lange auch, Schritte, ne? Aber also noch so extrem, mit Energie. Ja. Das ist nicht so dieser, oh, ich komme irgendwie schnell und dann werde ich so, gehe ich in meine 1, 2, meine Franz Wagner, wap, wap, sondern Hifi flitzt einfach nach da, duing, 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 und hüpft durch die Zone. Er macht so Bock einfach, ich komme darauf nicht klar. Die Malcolm gestern, gut, also so viele Spieler irgendwie, die man jetzt schon und die man sich gewöhnt hat, die man kennt, Herrera sogar ein paar Minuten gestern bekommen und dann einfach ganzes Spiel vorne gewesen, hinten raus nochmal ein bisschen gewackelt, aber das ist, Paris, glaube ich, ist aktuell, wenn wir mal schon durchdrehen wollen und überreagieren, ist für mich ein Playoff-Kandidat.
Wow, ja. Okay.
Sehr, I said it.
Wow, da war ich nicht drauf vorbereitet, tatsächlich.
Top. Unter die ersten 10 kommen sie auf jeden Fall, ich verspreche ich dir.
Boah, krass. Ja, da bin ich noch nicht mental.
Shorts, man hat natürlich macht gegen alles, was er will. Shorts sieht aus, so wie was er in der BBL gemacht hat. Er wirft seine Midrange-Jumper.
Das ist schon krass, ne?
Ey, der averaged 16 oder 17, 2 Steals, 6 Assists. Wirft 56% aus dem Zweierbereich, hat noch keinen Dreier getroffen, aber es ist einfach, das nächste Level. Jetzt wird's aber schwieriger. Die Fenster werden kleiner, die Verteidiger werden besser, die großen. Mann, er greift, er hat noch keinen Dreier getroffen und er kommt trotzdem zu allem, was er will. Er greift dich an, er bringt dich in Bewegung und sobald du in Bewegung bist, stoppt er einfach und springt in die Luft und wirft so einen kleinen Lefty Midrange-Jumper.
Ja, und er wird ja auch teilweise, ihr habt das ja, glaube ich, schon letzte Woche besprochen, ne? Er wird einfach getrappt und gedoppelt von anderen Euroleague-Teams.
Er wurde im ersten Spiel getrappt und wenn es so weitergeht, werden sie wieder an, werden die anderen Mannschaften auch sagen, okay, wir müssen ihn trappen, weil wenn er in dem 1 gegen 1, gestern Tänzchen einfach mit Lesort, hat sich ihn Lesort zurechtgelegt und der hat sogar noch gut contestet oder am besten von allen, aber Shorts ist schon auch der. Und dann hast du Hifi und Shorts und noch den illustren Maodo, wenn er dann wieder Bock hat. Das ist schon krank.
Ja, also das wird ein super spannendes Duell, weil das natürlich ein direktes Duell ist, auch um die Verfolgerplätze, was die Playoffs angeht, zwischen Bayern und Paris, muss man aus meiner Sicht gewinnen, aus Münchner Sicht. Solche Spiele muss man gewinnen. Das ist natürlich den Bonus, dass du Real Madrid geschlagen hast, ein Team, wo man es nicht unbedingt einrechnen konnte, aber mit 1-3 in die Saison zu starten, darunter eine Niederlage gegen Paris, das ist dann schon wieder eher
Ja, aber da müssen sie einfach Nerven bewahren. Ich glaube, wenn du den Spielplan angeguckt hast, dann bist du fast von 1-3, musstest du mit 1-3 rechnen. Oder hättest du es vielleicht gesagt, okay, es kommt, werden Stretches kommen, wo du 4-5 gewinnbare hintereinander hast. Aber es ist natürlich nicht so einfach, die Nerven zu Also die Tendenz natürlich anders, wenn du sagst 1-3 und du hättest das Paris-Spiel gewonnen und die ersten drei verloren und sagst, okay, jetzt geht's los, jetzt wird der Spielplan besser. Als wenn du mit so einem Bang startest wie dem Real Madrid-Sieg und das Gefühl hast, diese ganze Euphorie ist jetzt schon so ein bisschen, also nicht ein verpufftes Quatsch, aber so, ja, so die Fragezeichen kommen dann doch jetzt wieder schneller, als man sich das vielleicht erhofft hatte nach dem nach diesem Sieg. Obwohl du halt nach Athen musstest und nach Belgrad, was einfach brutal ist.
Ja, also ich bleibe ja nach wie vor dabei, dass sie gegen gerade Panathinaikos gar nicht so schlecht aussahen. Wobei man dann natürlich auch sagen muss, Panathinaikos hat wahrscheinlich nicht die kompletten 40 Minuten voll
Hanna durchgezogen. Hanna ist diese so, Mannschaft, sie waren es letztes Jahr und sie machen es weiter. Berlin spielt gegen Panna und wir sagen, oh, Berlin, aber hat irgendwie ganz gut gespielt. Panna ist mit 20 vorne gegen München und dann hinten gibt's einen Run, dann sind's nur noch 5 und dann sagen wir, oh ja, aber da war schon noch viel dabei. Jetzt verlieren sie halt einfach gegen Paris. So, sie zocken mit diesem Ausschalter. Ich werde es jede Podcast-Folge sagen. Keine Mannschaft zockt an diesem Schalter so aggressiv rum wie Panna. Und die haben es letztes Jahr gemacht und machen es dieses Jahr ganz genauso.
Was ich noch ganz interessant finde als kleine Notiz für Paris, die ja sehr bekannterweise bei uns ja oft thematisiert Thomas Isalo als Head Coach verloren haben, der ist jetzt Assistent bei den Memphis Grizzlies und tatsächlich unter Thiago Splitter auch scheinbar einen ziemlich anderen Basketball spielen. Also es ist nicht mehr dieses Profil von Paris, das Profil von Bonn, das Profil von Kreisheim, das man kennt mit diesem extrem overpowernden Offensiv-Rebound und dann fliegt der Ball in Transition und man weiß gar nicht, wie die das alles gleichzeitig kombinieren können. Spielen jetzt mit Thiago Splitter sehr aggressive Defense, erzwingen extrem viele Turnover. Und auf der anderen Seite in der Offensive, da ist es einfach diese brutale Guard-Abhängigkeit, ne? Also Hifi, TJ Shorts ist jetzt nicht unbedingt was Neues im Vergleich zu Thomas Isalo. Was aber auch dazu führt, dass die einfach keine Ballverluste haben. Also sie verlieren einfach, sie haben keine Turnover, sowohl in der Euroleague als auch in der französischen Liga. Die werfen einfach nie den Ball weg. Das heißt, du musst jede Possession gegen dieses Team durchspielen, im Prinzip, was natürlich auch sehr viel Anstrengung verursacht, würde ich mir vorstellen. Wenn du auf dem Parkett bist und weißt, wir können hier wirklich keine einzige Possession aufnehmen, weil die bekommen immer einen Wurf los und am Ende ist es dann TJ Shorts oder ein Hifi. Also wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf diese Partie. Wir freuen uns auch auf die Partie der Berliner, wenn wir dann vorausgucken wollen, schnell auf den Doppelspieltag in der Euroleague. Die spielen nämlich gegen Fener zu Hause. Fenerbahce, die nach dem Ausfall von Scotty Wilbekin laut diversen Quellen und Gerüchten jetzt noch aus der NBA Verstärkung holen. Skylar Mays soll da im Gespräch sein. Das ist auch so einer, der dann auf der Liste wäre, wenn die Preseason endet dort drüben. Ist, glaube ich, aktuell, ich muss es tatsächlich nachschauen, für die Los Angeles Lakers noch unterwegs. Bin ich mir nicht sicher, ob er da wirklich noch im Kader ist. Wäre noch eine ganz interessante Nachverpflichtung. Aber das ist natürlich immer so ein Highlight-Spiel in der Uber Arena, wenn dann Fener zu Gast ist.
Ja, vor allen Dingen Fener mit Wut im Bauch. Waren ja eigentlich die Mannschaft, die wir offiziell nach den ersten zwei Spielen, ich zumindest, ich hätte wirklich offiziell dazu irgendwie zum elitären Club dazugezählt habe, weil die ersten zwei Spiele einfach zu eindrücklich waren. Und jetzt zu Hause mit 20 sich gehen lassen gegen Roter Stern. Und somit Roter Stern, die aktuell die alleinige Krone quasi auf als Branchenprimus. Habe ich nicht gesehen. Also sie waren Fener wirklich flat, keine Energie. Wenn du mir das Spiel gezeigt hättest, ich hätte niemals dir geglaubt, dass es in der Türkei ist. Also es wirkte so blutleer, es war so Und genau diese Fragezeichen auf der 5 aufgeploppt. Keiner von denen performt, nicht Melli performt, nicht Marjanovic performt, nicht Cam Birch performt. Und es war einfach so, außer Nigel Hayes-Davis. Wirklich so gar nichts. Baldwin, glaube ich, seine ersten Punkte irgendwie im vierten Viertel. Das ist aber, glaube ich, nicht das, was Berlin sehen wollte, wenn sie wissen, dass die von Jassi Kivicius gecoachte Mannschaft zu ihnen kommt, dass es genau davor so einen großen Reinfall gab.
Ja, Fener, ich glaube, da hat man auch gut die Schwächen dieses Kaders gesehen. Sie sind einen Ballhändler short. Der fehlt ihnen einfach nach dem Ausfall von Scotty Wilbekin, weil Wade Baldwin war ein komplett Ausfall. Und dann hast du dahinter aktuell niemanden, der wirklich übernehmen könnte dafür. Deswegen schauen die sich also weiter um. Vielleicht doch kurz zu Roter Stern. Das finde ich sehr spannend. Wir haben ja oft in neuen Saisons so Teams, die durchstarten, wo wir sagen, oh, was ist denn mit denen los? Und dann schauen wir, Virtus Bologna war es letzte Saison, gegen Mitte oder Ende der Saison nochmal auf die Tabelle und sind so, ja, die stehen genau da, wo man sie erwartet hätte vor der Spielzeit. Glaubst du an Roter Stern als Überraschung oder wird sich das wieder korrigieren?
Also ich glaube nicht, dass sie unter den ersten 5 landen würden, aber so 8 bis 10, da werden sich, glaube ich, beide Belgrader Mannschaften wiederfinden. Man muss nur sagen, Guduric hat letztes Spiel nicht gespielt, ich weiß nicht, was mit dem ist. Der würde zumindest so ein bisschen diese Problematik nicht so eklatant erscheinen lassen, aber du hast natürlich recht, da fehlt schon noch was. Aber Roter Stern ist für mich... Ja, ich hatte irgendwie Fragezeichen. Ich dachte am Anfang, wird nicht so zusammenpassen, aber da ist so eine Energie und Cody Miller-McIntyre ist für mich wirklich jemand, der dann einfach viel mitbringt, der hat diese Größe, das ist so ein typischer Gewinner irgendwie für mich. Also 8 bis 10 geht's für mich für die Rot-Weißen.
Okay, das wäre dann nicht so überraschend. Ich glaube, wir haben jetzt ja eh viel Euroleague reingepackt in diese Sendung. Weiß nicht, ob dir noch ein Thema am Herzen liegt aus der besten
Liga
Europas.
Das Letzte, was wirklich erwähnenswert ist, ist Maccabi. Maccabi gewinnt 2 der ersten 3 Spiele. Abgänge Brown, Baldwin, Collins, Nibu. Und es war wirklich, Collins und Nibu waren für mich die beiden Spieler, wo ich dachte, okay, wenn die geblieben wären, dann wäre noch so viel von der alten Substanz da gewesen, dass dann hätte ich wirklich auch die Eier gehabt, die für so eine Überraschungsmannschaft zu halten. Aber das alles ersetzen zu müssen und das wieder so zu tun und wieder einfach mit Hort und jetzt Sable Lee lang auszusehen, aggressiv auszusehen, zu Hause ohne Fans zu spielen und mit Efes zu schlagen, das ist schon, also... Das ist für mich mit das Beeindruckendste, was man so sehen kann. Ja. Genauso mit Trinkieri und Kaunas, der anscheinend vorhat, einfach reihenweise Mannschaften keine 70 Punkte machen zu lassen.
Gab's schon mal einen besseren Einstand in die Euroleague, als mit deinem ersten Play, mit deinen ersten Punkten einen Gegner Jahres so in den Kopf zu stopfen wie Sam Lee?
Dank des Jahres erstes Play von dir ist schon... Das kann es nicht oft genug, das kann es nicht oft gehabt haben, ne?
Ich erinnere mich noch, hast du da noch gespielt oder nicht mehr? Bei Ulm, da wart ihr in Ludwigsburg, wie hieß er, den Archie Goodwin?
Oh ja,
Archie Goodwin. Der Guard, warst du da noch im Kader oder nicht mehr?
Das war die Bubble-Saison später, ja.
Ja, klar.
Ja, Archie Goodwin.
Ja, was ist das schon so lange her? Archie Goodwin war nicht sein erstes Play auch, dass er Jonas Wolfer Bottermann in den Korb gestopft hat? Da saß ich an der Seitenlinie, da kann ich mich noch dunkel dran erinnern.
Also ich kann mich an nichts von dieser Saison erinnern, aber bis auf die Blase ein bisschen, aber das hört sich an wie etwas, was Archie Goodwin getan hätte, ja, auf jeden Fall.
Ja, ja.
Wahrscheinlich noch,
er hat sich
irgendwie in die Neige geholt irgendwo, war irgendwie irgendein Passweg, wenn ich mich richtig erinnere, und dann ist er stiften gegangen, das hat er 100 Mal gemacht.
Ja, ich erinnere mich noch gut an den Dank. Und ich glaube, es war auch seine erste Aktion. Naja, egal. Das ist ein Ausflug, der jetzt nicht weiter wichtig ist. Aber wir bleiben vielleicht schnell bei den Ulmern, weil Ulm was sehr Außergewöhnliches tut. Die sind bereits abgereist. Also, es ist ja nicht so, als hätte Ratiopharm Ulm einen Spielplan, der nicht voll genug ist. Ne? Also, man hat den Eurocup, man hat die BBL, man hat viel vor sich. Man ist jetzt gerade Erster in Deutschland. Im Eurocup hat man jetzt zum ersten Mal verloren. Ansonsten ein perfekter Saisonstart für dieses junge Team. Und jetzt ist man tatsächlich nach Portland geflogen, um dort an der NBA Preseason teilzunehmen. Ich würde auch dir unterstellen, per Spiel, selbst wenn es in Anführungszeichen jetzt nur die Portland Trailblazers sind, die jetzt gerade nicht unbedingt alles in der NBA abreißen, aber schon, dass das so ein Traum ist, der in Erfüllung geht, mal in so einer NBA-Halle zu spielen.
Also in der NBA-Halle gegen so ein mittelmäßiges NBA-Roster wäre jetzt für mich kein Lebenstraum gewesen. Für mich persönlich, aber da bin ich einfach Zyniker und kalter Fisch. Ich glaube, dass das für die Jungs natürlich, für den Verein, für die Jungs ist das was Großartiges. Ich finde es geil, dass die das machen. Ich habe das Gefühl, Ratiopharm Ulm spielt sowieso mit House Money, seit sie Meister geworden sind. Dann haben sie die nächsten 5 Jahre, was soll ihnen da passieren? Ich mag das, dass sie Dinge im Guten wie im Schlechten manchmal einfach anders gestalten, aber allein der Saisonstart wieder, es ist, sie haben es das verdient, ja. Also du kannst natürlich so die rationalen irgendwie Maßstäbe ranziehen und was Verletzungsgefahr und verlierst du vielleicht während der Saison irgendwie 1-2 Spiele mehr, wenn das wirklich schlaucht, und ich bin mir sicher, dass das schlauchen wird. Aber fuck it, so, was soll's. Wir sind Erster, wir haben die ersten 6 Spiele gewonnen, wir sind Meister geworden.
Wir? Du sagst schon immer noch wir?
Nein, so, das wäre jetzt so der Fun, das wäre jetzt aus Sicht des Entscheiders, das war jetzt so ein, das lyrische Wir.
Okay.
Also so würde das, glaube ich, aussehen, wenn Andreas Oettel und Thomas Stoll sich darüber beraten. So, und das ist einfach, das sind so Milestones, und der Verein oder die Führungsetage hat auch einfach eine Affinität zur NBA, zum Amerikanischen, zu so ein bisschen diese ganzen Feelgood und was ich, Mike Taylor-Geschichten damals. Das passt einfach, und ich finde cool, dass das, dass man da nicht zu erwachsen geworden ist oder zu rational, um zu sagen, dass es keinen Sinn macht.
Das habe ich, glaube ich, im Podcast noch gar nicht erzählt, weil wir da gar nicht die Gelegenheit dazu hatten, aber ich habe ja in Ulm kürzlich fast einen Herzinfarkt bekommen, als ich das Spiel gegen Badalona dort kommentierte, und dann hieß es vorher schon, ja, Badalona hat ein Top-15-Talent in der kommenden Draft, Ulm hat ja gleich mehrere davon, dementsprechend werden ein paar hochrangige Scouts da sein. Dachte mir schon so, ich habe mir schon so eine Liste rausgesucht mit den Gesichtern von NBA-Scouts, damit ich vielleicht den Regisseur sagen kann, hier, da sitzt einer vor den Boston Celtics und so weiter und so fort. Und wer sitzt dann da vor den Boston Celtics? 2 Meter neben mir, Brad fucking Stevens. War ein faszinierender Moment für mich. Ich weiß nicht, könnten wir vielleicht mal kurz Ethics Corner machen. Mhm. Ich meine, ich bin da in der Arbeit, er ist da in der Arbeit. Für mich war das, ich war noch nie so starstruck, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe schon ein paar berühmte Leute getroffen, auch vielleicht Leute, die man argumentieren könnte, noch berühmter als Brad Stevens, aber ich war noch nie so, weil ich lieb den Typen. Ich war in der Arbeit, er war in der Arbeit, ich habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen. Ich habe ihn in Ruhe gelassen.
Also erstmal,
hättest du das anders gemacht?
Ne, wir müssen vorne anfangen. Erstmal warst du so verwirrt, dass du völlig falsch eingeschätzt hast, wie bekannt Brad Stevens in Deutschland oder im Basketball
wird. Ja, das stimmt.
Hast du gesagt, er ist einer der 5 berühmtesten Basketballpersönlichkeiten oder Gesichter der Welt? Oder?
10, glaube ich. Ich habe 10 bekanntesten Namen im Basketball. Ist okay. Brad Stevens.
Also. Und ich habe wir haben gesagt, wie viele Ulmer in der Halle kannten den? Was hast du da gesagt? Hast du gesagt, so, jeder kannte den?
100%.
Das ist lächerlich. Das ist albern. Aber okay. Es ist witzig, dass es dir ähnlich vielleicht geht wie mir. Ich versuch's mal da. Ich war nämlich auch klein mit Hut, als Dre Gold, nochmal vielen, vielen Dank, mir Tickets zum Spiel Game 6 NBA Finals, Toronto in Golden State, letztes Spiel in der Oracle Arena, mir eine Medienakkreditierung besorgt hat und ich mir das Spiel angeguckt hat, und ich muss natürlich dann durch den Medieneingang, und mein erster Halt du bist dann ja so durchgerusht und ich habe keine Ahnung, wo ich war und ich war alleine und dann war ich so, okay, da ist so ein Medienraum und ich saß im Medienraum und da saß ich zwischen, ich glaube, Rachel Nichols und Zach Lowe und ich war,
oh, geil.
So, ich war so, yeah. Ich war dann danach auch natürlich auch einen halben Meter neben Steph Curry und solchen Leuten weg und das juckt mich überhaupt nicht. Aber das war irgendwie so, Zach Lowe war so, einfach weil er sich in den Jahrzehnten in mein Ohr gebohrt hat, nachts, wenn ich Podcast höre, was auch immer, dass du den natürlich so viel besser kannst. Ich will fragen, wie geht's deiner kroatischen Frau? Was macht ihr? Wie, so, all diese ganzen Sachen, weil du hast halt das Gefühl, ich kenne dich. Und es ist so manchmal so einfach seltsam, wen man denn spannender findet, als vielleicht andere Leute das denken würden. Ich habe natürlich nichts gesagt. Auch wenn ich ja quasi Medienpersönlichkeit und das auch, wir waren ja quasi Kollegen und auf Augenhöhe. Aber ich habe nichts gesagt und ich glaube, es ist immer besser, auch einfach dann die Schnauze zu halten. Im Zweifel, wenn man sich nicht sicher ist, soll man das jetzt tun, ist die Chance, dass das ein lockerer Plausch wird, schwindend gering. So bin ich zumindest. Bei mir wird es so awkward, also ich habe die Fähigkeit, Leuten, ich bin so schlechteren Menschen anzusprechen. Ich weiß nicht, ob du besser, du könntest schon ein Stück besser sein als ich.
Nein.
Aber für mich, meine Lebensphilosophie ist einfach, tu es nicht, weil du wirst später einfach 2 Jahre lang denken, boah, weißt du noch, wie peinlich das war, als ich irgendwie den angesprochen habe und ich habe versucht, einen Witz zu machen und der hat gar nichts verstanden und war einfach so, ich bin dann einfach gegangen und war beschämt. So, ich brauche solche Erinnerungen nicht. Und wenn ich nichts mache, dann habe ich immer noch so, vielleicht hätten wir uns gut verstanden. So die Idee.
Ja, okay. Ja, ich finde, ich fühle mich gut damit, wie ich mich entschieden habe. Ich bin wirklich, also ich glaube nicht, dass du dich korrekt einschätzt darin, wie schlecht du da bist, Leute anzusprechen, weil du hast mich noch nicht erlebt.
Wow.
Nee, also da, you ain't seen nothing yet.
Okay, schön.
Ein awkward off. Ja, mir ging's noch so, das fällt mir noch ein, mit Tim, ein awkward off, ja. Das ist, mir ging's noch so mit Tim McMahon, der Eurobasket da war. Okay. Ja, das ist schon Deep Cut, aber mir ging's ein bisschen so, der war bei der Eurobasket auf der Pressetribüne gesessen und ich hab mir schon gesagt, krass, das ist Tim McMahon. Mit dem hätte man, glaube ich, auch mal quatschen können, aber selbst das habe ich mich nicht
getraut. Ja, Windhorst war ja auch in USA, beziehungsweise in Japan und auf den Philippinen oder nur auf den Philippinen und saß dann quasi ständig neben uns und er wirkte aber wie der räudigste, also der hat auch wirklich einfach ausgestrahlt, bitte hier von euch kleinen Schreiberlingen, Fatzken, quatsch mich bitte nicht an, dass ich es auch da nicht getan habe. Da wüsste ich aber auch nicht, was ich sage.
Kann ich mir gut vorstellen.
Ich weiß wirklich so, deutscher Smalltalk ist so, es liegt mir nichts ferner.
Ich meine, du bist ja in einer Kultur gewesen für Jahre und Jahre, wo viel Englisch gesprochen wird. Ich weiß schon immer nicht, was ich antworten soll auf How are you doing? Weil es ist ja eine rhetorische Frage, es ist ja keine, die man ernsthaft beantworten soll im Englischen. Und ich will dann immer sagen, ein bisschen krank, keine Ahnung, ich rauche zu viel. Und dann wäre das aber schon viel zu viel für Amerikaner oder englischsprachige Leute, um das jetzt zu teilen mit denen.
Ja, verstehe die Probleme. Ich sage eigentlich nur, hanging in there, you know. Das ist eigentlich alles so.
Ja, ja.
Ah, you know.
Hanging in there.
Einfach immer alles runterspielen, was du auf jeden Fall machst. Surviving oder so, ja, okay. Aber nee, es gibt nochmal, in einem deutschen Awkward-Off würde ich dich, glaube ich, tatsächlich besiegen können. Also wenn wir so beide, wir sitzen neben dem Friseur und dann wird so eingeschätzt, wie awkward
wir... Das wäre für mich, Moment, Friseur wäre bei mir ja von Haus aus schon awkward, wenn ich zum Friseur gehen würde.
Okay, das hätte natürlich, dann müssen wir, das ist dann nicht... Aber Taxifahrt, einfach einen fremden Menschen, so... Wo offensichtlich nur zwei sind. Also es ist offensichtlich, du bist hier und ich bin hier und wir haben uns wahrgenommen. Und dann die ersten 15 Sekunden denke ich noch, normale Menschen würden jetzt einfach, weil es ganz normal wäre, dass Menschen zueinander sprechen, irgendwas sagen. Und dann kann ich es nicht. Und dann ist natürlich schon bei mir immer schon, dann kommt die Grenze, weil dann gibt es kein Zurück mehr. Dann ist der Moment vertan und dann kann es nur noch viel, viel schlimmer werden, wenn man dann zu spät was sagt. So, boah, aber gut, sonst
also,
noch was.
Kurz, vielleicht zum Abschluss des Podcasts, diese Geschichte noch, die sei mir noch erlaubt, zum Thema Awkward in Taxis. diese kleine Geschichte, ich glaube nicht, dass man die überbieten kann. Ich bin in Berlin, ich habe in Berlin gewohnt für eine sehr kurze Zeit und bin dort zu spät irgendwie losgekommen und dann musste ich von meiner Wohnung aus mit dem Uber zur jetzt Uber, damals Mercedes-Benz Arena fahren. Es war eine Strecke 40 Minuten ungefähr, also schon ordentlich. Und dann steige ich ein in dieses Uber und er fängt irgendein Gespräch mit mir an. Ich weiß nicht mehr, um was es ging. Es war irgendwie, ja, hier vorne die Baustellen sind zu viel. Und ich war immer so, Und er hat dann immer mehr versucht, mit mir ins Gespräch zu kommen. Und ich wusste nicht, wie ich damit, ich kann es nicht. Hab nichts zu sagen. So, dass er sich mitten in der Fahrt öfter auch zu mir umgedreht hat. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir an der Siegessäule, heißt sie, glaube ich, dieser riesige Kreisverkehr mit 150 Lanes, und er sich in dem Moment, wo er da reingefahren ist, zu mir umgedreht hat und dann einfach volle Kanne seitlich in ein anderes Auto reingefahren ist. Ich habe einen Unfall gebaut, also ich habe einen Unfall verursacht durch meine schlechten Smalltalk-Fähigkeiten, weil ich da hinten drin saß und ich wusste, was ich sagen soll. Und dann ist er in ein anderes Auto reingefahren und dann hat er sich nochmal, dann standen wir da in dieses andere Auto verkeilt. Es ist nichts Schlimmes passiert, es war so ein bisschen rattled, aber nicht so schlimm. Und dann dreht er sich zu mir um und sagt, was machen wir jetzt? Und ich so, ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Ich wusste vorher schon nicht, was wir machen. Und dann bin ich einfach gegangen. Ich wusste gar nicht, ob ich da als Zeuge sein muss oder so, aber es hat auch Alba Berlin, glaube ich, gegen den MBC gespielt. Da musste ich auch hin. Und dann bin ich einfach ausgestiegen und hab den Tatort verlassen. Ich weiß nicht, ob ich mich strafbar mache, wenn ich das sage.
Ja, okay, du gewinnst da. Das ist
okay. Gut.
Das ist stark.
Gut. Shoutout an, wer war das denn damals? Georg Schneider, der mich dann nach Hause gefahren hat, weil ich keine Lust mehr hatte, mit Ubers zu fahren für eine Zeit lang. Alright, das war's für diese Woche von Abteilung Basketball, nicht mehr Weltmeister, obwohl wir immer noch Weltmeister sind. Weltmeister liegt auch unsere Berichterstattung natürlich. Wir müssen noch hinweisen, wir haben zwei Magenta Sport Topspiele in dieser Woche. Beide kommen auch tatsächlich noch auf uns zu. Heute ist es das Spiel des FC Barcelona gegen Monaco ab 20.15 Uhr mit Michael Körner. For free, for alle. Und dann am Freitag das Topspiel Roter Stern Belgrad gegen den FC Barcelona ab 19.45 Uhr. Jawohl. Gut, dann haben wir den Hinweis auch aus dem Weg. Per, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne, Basti.
Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Arrivederci.